Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute geht es um eine Frau, die oft übersehen wird, obwohl sie zuerst da war. Maria Anna Mozart, die große Schwester, das Wunderkind am Klavier, bevor der kleine Wolfgang überhaupt Tasten berührte. Und für viele oft doch nur das Nannerl. Ein Spitzname, der viel zu oft verniedlicht, was sie wirklich war. Und genau das wollen wir heute ändern. Wir in der Internationalen Stiftung Mozarteum wollen einen frischen Blick auf diese faszinierende Musikerin werfen und dabei auch aufklären, was sie nicht war. Aber wer war sie denn jetzt wirklich? Eine vergessene Komponistin? Ein musikalisches Wunderkind, das zu früh ausgebremst wurde? Eine Frau im Schatten des Genies? Oder vielleicht etwas ganz anderes? Eine Künstlerin mit eigener Prägung und eigenem Weg? Klar ist, Maria Anna Mozart war mehr als nur die Schwester von. Und gleichzeitig war sie nicht alles, was ihr heute manchmal romantisch zugeschrieben wird. Um diese Frau besser zu verstehen, habe ich mit einer Expertin gesprochen, die sich wie kaum jemand sonst mit Frauen in der Musikgeschichte auskennt. Eva Neumeier. Sie forscht seit Jahren zu Maria Anna Mozart und sie hat für uns ein differenziertes und spannendes Bild dieser Persönlichkeit gezeichnet. Zuerst haben wir über Maria Annas Kindheit und Jugend gesprochen und über den Mann, der sie musikalisch von Anfang an gefördert hat. Ihren Vater, Leopold Mozart.
Sie war die ältere Tochter, sie war das erste überlebende Kind der Mozarts. Die hatten ja 7 Kinder und nur 2 haben die frühe Kindheit überlebt, was für die Eltern sehr traurig war und anstrengend. Die Mutter musste sogar mal auf Kur geschickt werden, weil sie so erschöpft war. Leopold Mozart war natürlich ein begabter junger Musiker, kam aus Augsburg und hatte in der Hofkapelle eine Stelle für Violine. Aber er hat auch 1756, wo sein Sohn geboren ist, schon seine Violinschule publiziert. Also er war von Anfang an auch Musikpädagoge. Und das hat er natürlich auch an seinen Kindern ausgelebt. Und war natürlich der Maria Anna gleich relativ früh Klavierunterricht gegeben hat. Und es gibt ja die Geschichten aus Mozarts Leben, die frühen Geschichten, dass er sehr früh natürlich angefangen hat, sich dafür zu interessieren. Und das ist ja noch nichts Ungewöhnliches, weil das machen Kinder, wenn sie ältere Geschwister haben.
Genau, und ja. Wir wollen dann auch nacheifern.
Natürlich, und das hat dann natürlich, da war die Maria Anna sozusagen sein Vorbild. Und die hat ja relativ lang noch besser gespielt als er. Es gibt ja auch noch von der großen Europareise Zeitungsartikel, wo ihr Klavierspiel hervorgehoben wird. Aber er war eben von Anfang an der zu improvisieren begann und dieses kompositorische Element sehr hatte, was sie eben wahrscheinlich weniger praktiziert hat.
Und sie vielleicht auch gleich ein bisschen mehr gefördert wurde als Pianistin?
Also ich glaube nicht, dass Leopold Mozart seine Kinder verschieden gefördert hat, ehrlich gesagt. Es gibt ja Mozart-Briefe, wo zum Beispiel aus Italien, wo er seiner Schwester schreibt, das Lied hast du unvergleichlich gemacht, komponier doch wieder mal was oder mach doch wieder mal sowas. Das zeigt ganz klar, dass Leopold Mozart auch seine Tochter in Tonsatz Harmonielehre ausgebildet hat und dass sie das sehr wohl probiert hat. Es ist aber schon so, dass sich ihr Bruder da wirklich explosionsartig hat sich dieses Talent entfaltet. Und man versteht schon, dass sie dann nicht unbedingt sich auf die Komposition konzentriert hat. Vielleicht hat sie auch diese innere Berufung nicht gefühlt. Das muss ja auch erlaubt sein. Mhm. Also es gibt ja viele Komponistinnen, die wirklich komponieren mussten. Die Fanny Hensel zum Beispiel, die auch so einen Bruder hatte. Aber ich glaube, dass die Maria Anna Mozart nicht so den Drang zum Komponieren hatte. Mhm. Und das ist auch erlaubt und man hat deswegen trotzdem ein Sie war trotzdem wahrscheinlich eine sehr gute Musikerin.
Ja. Und wenn wir uns so an die ersten Reisen, auch diese Wunderkindreisen erinnern und was man darüber weiß, dann steht ja auch sehr das Spiel im Zentrum. Die beiden Geschwister sind ja auch zusammen aufgetreten.
Ja, da merkt man einfach, also an diesen Reisen merkt man, was für ein großer Organisator Leopold Mozart war. Weil man muss sich vorstellen, die waren natürlich zwei begabte Kinder, haben sehr gut Klavier gespielt, aber die haben auch an allen europäischen Höfen konzertiert. Und das muss man ja zuerst einmal zusammenbringen, dass man dort Zutritt bekommt. Also die haben vor Maria Theresia gespielt, die haben am französischen Kaiserhof gespielt, die haben überall, also in England, am Königshof. Also ja, Leopold Mozart hat da seine Kinder wirklich sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Und ja, und sie haben da durchaus sehr viel gelernt. Das war ja teilweise, einerseits war ein Element wahrscheinlich die Präsentation der Kinder, aber andererseits war das auch eine Bildungsreise, weil sie haben sozusagen Learning by Doing, Geografie, Sprachen, haben sie natürlich auf diesen Reisen auch mitbekommen.
Und trotzdem ist für die Maria Anna dann mit dem Wunderkind-Dasein, wenn sie erwachsen wird, das schwieriger als für ihren Bruder, weil sie eine Frau ist.
Ja,
oder eine
klar,
Frau geworden
der Leopold
ist.
Mozart hat dann Maria Anna auf die Italienreisen nicht mehr mitgenommen, obwohl wir wissen, dass die beiden Damen, also die Mutter und die Schwester, sehr gerne mitgefahren wären. Ein Faktor waren natürlich die Kosten. Reisen war wahnsinnig teuer. Und der zweite Faktor war natürlich, Leopold Mozart wollte nicht die Heiratschancen seiner Tochter sozusagen in Gefahr bringen. Und als Musikerin aufzutreten, das hat natürlich schon ein bisschen was Anrüchiges gehabt noch im 18. Jahrhundert. Es gibt ja zum Beispiel diesen Brief von Maria Theresia an ihren Sohn, ich glaube an den Leopold in Florenz, der überlegt hat, die Mozarts anzustellen. Und sie schreibt dann so quasi, ach, fangt ihr mit diesem Gesindel nichts an. Und das ist die Maria Theresia, auf deren Schoß Mozart herum und so weiter, wo wir diese rührenden Geschichten kennen. Also dieser Faktor ist auch da. Und deshalb ist Maria Anna dann eben daheim geblieben, wo sie begann, eine Frau zu werden.
Um das vielleicht auch mal ein bisschen in den größeren zeitlichen Kontext einzuordnen, ist die Maria Anna Mozart die erste, die einzige oder gibt es vergleichbare Mädchen, die als Wunderkinder durch Europa getourt sind?
Ich glaube, sie ist eine der ersten, die da so präsentiert wurde. Und es haben ja auch viele andere Väter dann versucht, ihre Kinder so zu präsentieren. Ein prominentes Beispiel ist natürlich Beethovens Vater, der das auch versucht hat, aber das längst nicht so geschafft hat, wie Leopold Mozart das gemacht hat. Und man muss sich klar sein, dass Maria Anna die erste europaweit konzertierende Pianistin war. Das Konzertwesen war ja da erst in der Entwicklung. Die haben ja nicht irgendwo hinfahren können und in einem großen Konzertsaal spielen, sondern das musste ja selber organisiert werden zum größten Teil. Also es gab schon Konzertreihen, aber noch nicht so, wie es heute ist. Ja, das war ja ganz anders. Und sie hätte als Erwachsene zum Beispiel niemals die Chance gehabt, als nur als Pianistin zu leben. Das wäre völlig unmöglich gewesen zu ihrer Zeit. Das ist dann im 19. Jahrhundert Clara Schumann gelungen. Und dann in der Generation ist es losgegangen, dass man wirklich als Pianistin leben kann. Aber im 18. Jahrhundert gibt es eigentlich so als Beispiel dann nur noch die Maria Theresia Paradis, die da eine große Konzertreise gemacht hat, 1783 begonnen, bis 86, glaube ich, war sie unterwegs. Und die war aber ein Sonderfall. Die war eine erwachsene Frau, aber die war blind. Und die hatte sowieso durch ihre Blindheit ihre Chancen auf Heirat im 18. Jahrhundert waren da praktisch nicht mehr vorhanden. Und die war insofern, war sie als Pianistin freier als Maria Anna.
Nach dem Ende der Wunderkindreisen änderte sich Maria Annas Leben also grundlegend. Während ihr Bruder weiter durch Europa reiste, blieb sie in Salzburg und bewegte sich fortan auf einem anderen Weg. Ein häufiges Thema in ihrer Biografie, die vermeintlich späte Heirat. Aber war das wirklich ungewöhnlich? Und wie hätte die Alternative, ein Leben als unverheiratete Musikerin, überhaupt ausgesehen?
Es war im 18. Jahrhundert durchaus üblich, so spät zu heiraten. Also es gab viele Frauen, die so spät geheiratet haben, in ihren 30ern. Andererseits war es natürlich irgendwie schon spät, weil Kinder und so weiter. Die biologische Uhr tickte auch im 18. Jahrhundert. Und es gab natürlich für eine Musikertochter wie Maria Anna Mozart den Faktor der Versorgung. Wäre ihr Vater verstorben, dann wäre sie ohne verheiratet zu sein, ohne Versorgung dagestanden. Und sie hätte dann die Chance gehabt, eine Dienstbotin zu werden, was natürlich einen absoluten Abstieg aus dieser Bildungsbürgerfamilie bedeutet hätte. Oder sie hätte als Gouvernante in irgendeiner adeligen Familie unterrichten können, weil sie war ja eine gebildete Frau, und Klavierunterricht geben können, aber als Pianistin hätte sie nicht leben können. Mhm. Also ich bin der Meinung, ich habe mich mit anderen Musikertöchtern in Salzburg auch beschäftigt. Mhm. Und wie die, welche Chancen die hatten, die haben dann teilweise von ihren Handarbeiten gelebt und halbblind dann eine Mini-Pension bekommen vom Erzbischof. Also wirklich ganz arm haben die gelebt. Also insofern bin ich der Meinung, sie hat mit ihrer Heirat ein großes Los gezogen. Ich kann nicht beurteilen, wie sehr die Liebe im Spiel war und so, aber sie hat im Vergleich zu anderen nicht schlecht abgeschnitten. Sie hat sogar sehr, sehr gut abgeschnitten.
Vielleicht schauen wir einfach auch nochmal in diese Jahre davor, wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht. Ich meine, es muss ja auch irgendwas passiert sein ab dem Moment, wo sie dann nicht mehr auf die Reisen mitkommt, wo sie sich zur jungen Frau entwickelt. Das sind ja gut 10 Jahre auch dazwischen, bis sie dann Ehefrau wird. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dann sagt, okay, nur weil ich die, jetzt mal ganz modern ausgedrückt, große Karriere nicht geschafft habe, höre ich jetzt auf, Musik zu machen. Das hat sie ja gar nicht, ganz im Gegenteil.
Nein, sie hat überhaupt nicht aufgehört, Musik zu machen. Sie hat auch immer wieder konzertiert, in Salzburg in Salons, also im privaten Bereich, aber dieses Privatheit und Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit war ja nicht so entwickelt. Die Konzerte haben ja zum größten Teil in adeligen Familien im großen Zimmer stattgefunden, ja, oder am Hof des Erzbischofs, aber das ist auch nicht ein öffentlicher Bereich. Mhm. Es gab schon öffentliche Konzerte im Rathaussaal, da kamen eben reisende Virtuosen und mir ist nicht bekannt, dass sie da gespielt hätte. Mhm. Aber sonst hat sie natürlich weitergespielt und hat Klavierkonzerte und so weiter. Und das hat sie ja auch als Witwe weitergeführt.
Maria Anna blieb also zeitlebens Musikerin, auch nach der Heirat und auch als Witwe. Sie konzertierte in Salons, gab Unterricht und trat später sogar wieder in den offiziellen Konzerten Salzburgs auf. Darüber hinaus hält sich bis heute aber noch ein hartnäckiges Gerücht. Und zwar, sie habe heimlich komponiert, vielleicht sogar an der Seite ihres Bruders. Was ist dran an dieser Geschichte?
Ich halte das für Blödsinn, weil es gibt da keine Hinweise darauf, dass sie komponiert hätte. Im Gegenteil, und ich setze mich sehr für Komponistinnen ein und ich bin dafür, dass man alle Komponistinnen, die es gibt, wirklich die Musik hört. Aber bei ihr bin ich der Meinung, sie hat nicht komponiert, weil sie hat sich sogar die Kadenzen in den Klavierkonzerten, die hat sie nicht selber komponiert, sondern sie hat ihrem Bruder geschrieben, bitte schreib mir eine Kadenz. Und das ist für mich ein Hinweis, dass sie sich einfach nicht als Komponistin gesehen hat, auch wenn sie können hätte. Sie hat ja Generalbass, sie konnte akkompanieren und das war ja die Grundlage der Komposition im 18. Jahrhundert. Also sie hätte sicher können, wenn sie wollen hätte. Sie war ausgebildet und hätte sicher auch einiges erreichen können. Aber Sie hat offensichtlich nicht wollen, aber also sie war eigentlich die erste bekannte Klavierpädagogin in Salzburg. Mhm. Leopold Mozart war ja ein europaweit bekannter Musikpädagoge durch seine Violinschule und er hat auch Klavier unterrichtet natürlich, nicht nur seine Kinder, sondern auch am Kapellhaus in Salzburg. Kapellhaus war die Musikausbildungsstätte in Salzburg, die Schule der Kapellknaben. Und die haben wirklich eine sehr gute Ausbildung bekommen. Die führenden Musiker der Hofkapelle haben dort unterrichtet. Und Leopold Mozart hatte aber auch einen sehr guten Ruf. Und es kamen Kinder aus ganz Europa zu ihm. Die haben in der Familie gelebt und haben eine Musikausbildung bekommen. Und da hat Maria Anna ihren Vater total unterstützt. Also sie hat die unterrichtet in Klavier, sie hat korrepetiert, sie hat Sängern geholfen, ihre Rollen zu lernen. Sie ist auch in die Häuser gegangen, also in die adeligen Häuser, in die bürgerlichen Häuser, hat Klavier unterrichtet. Und das sieht man ja an ihrem Tagebuch. Das Tagebuch ist nicht ganz erhalten, aber in den Jahren, wo es erhalten ist, haben wir immer diese Sachen. Ich war beim Fräulein Meier und dann war ich bei der Frau Meier und am Nachmittag war ich bei der Oberbereiter Regal. Und das sind keine Kaffeebesuche, sondern das sind natürlich Stunden, weil die Schüler haben oft, das kann man anhand der Mozartbriefe nachweisen, die haben oft erst 2 Jahre später bezahlt. Ja? Und ihr prominentester Schüler war ja der Josef Wölfel. Der hat ja wirklich große Karriere als Pianist gemacht, dann als europaweit Konzertierender, hat gegen Beethoven gespielt in diesen Wettkämpfen und so. Also ein sehr guter Pianist. Und der war als Kind ihr Schüler, der Verwalter Seppel. Und da kann man nachweisen, anhand der Briefe, die Leopold Mozart dann seiner Tochter nach St. Gilgen schreibt, dass sein Vater erst 2 Jahre später gekommen ist und die Stunden von 1782 bis 1784 zu zahlen. Also so ungefähr. Ja? Und das dürfte nicht so ungewöhnlich gewesen sein. Und deshalb hat sie sich alles aufgeschrieben.
Okay. Ja. Kann man daher sagen, dass sie als Pädagogin ihr ganzes Leben durchwegs tätig war oder gab es da Pausen?
Sie hat relativ früh angefangen zu unterrichten, also in der Zeit, wo sie dann nicht mehr nach Italien mitgefahren ist. Wirklich ernst mit dem Unterrichten ist es geworden, als Mozart mit der Mutter auf die Reise nach Paris aufbrach. Denn da hat die Familie wirklich alle ihre Besitzungen sozusagen zusammengenommen, ihr Geldvermögen, die Aussteuer der Tochter ist da hineingeflossen, denn diese Reise war sehr teuer und sie war nicht besonders erfolgreich. Und in der Zeit hat Maria Anna wirklich ernsthaft begonnen, 1777 zu unterrichten. Also ab da hat sie eben bis 1784 hat sie 4 Schüler am Tag oder so. Und die war den ganzen Tag beschäftigt. Die sind da früh in die Messe gegangen und dann hat sie 2 Schüler am Vormittag und 2 Schüler am Nachmittag und am Abend ist noch wer musizieren gekommen. Also sie war durchaus beschäftigt. Und damals war es ja so, man hat die Schüler nicht einmal in der Woche unterrichtet, sondern normalerweise jeden Tag. Ich weiß nicht genau, wie lang die Stunden gedauert haben, ob das nur, aber sicher nicht 40 Minuten, sondern eher 1,5. Und mit dem Weg zu den Schülern, die sind ja nicht zu ihr gekommen meistens, außer die im Haus gewohnt haben, sondern sie musste, was weiß ich, auf den Kapuzinerberg in die Hermesvilla zum Beispiel. Insofern war sie durchaus gut beschäftigt.
Maria Anna Mozart war eine hochaktive Pädagogin mit einem Alltag voller Disziplin, Engagement und Musik. Und trotzdem müssen wir noch einmal zurück zu ihrer Ehe springen und vor allem an den Ort, an dem sie geführt hat, St. Gilgen. Wie kam es zu dieser Verbindung und wer war eigentlich dieser Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg?
Also Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg war mit der Familie Mozart schon bekannt. Also man sieht schon im Schiedenhofen-Tagebuch, dass er ist 1776 im Tanzmeistersaal nachzuweisen. Auch der Tod seiner zweiten Frau, des Fräulein von Grinbichels, die kam aus Ischl, ist im Tagebuch Maria Anna Mozarts notiert. Also die Familien haben sich gekannt und der hatte zwei Frauen vor ihr. Erstens war er mal ein Adeliger, war Pfleger, sein Vater war schon Pfleger in St. Gilgen. Also diese Familie Berchtold, die da in St. Gilgen Pfleger war, schon der Vater war der Pfleger und dann eben Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg, der älteste Sohn. Und diese Familie wird dann 1792 in den Freiherrenstand erhoben, also durchaus respektable Adelige. Und man muss auch dazu sagen, Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg macht mit seiner ersten Ehe eine ganz hervorragende Partie. Das war also die erste, war die Maria Margarete von Pollis aus der Familie Anisser. Die Anisser waren eine Händlerfamilie in Salzburg. Und die hatte eine Mitgift von 27.000 Gulden. Maria Anna hatte eine Mitgift von 500 Gulden. Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg hat sie sicher nicht wegen des Geldes geheiratet. Das muss man mal ganz klar sagen. Ob Liebe im Spiel war, er hat schon auch eine Mutter für seine fünf Kinder gesucht, sicher. Aber es war anders als zum Beispiel bei Clara Schumann, die einen Bürgerlichen heiratet und dann vielleicht eine Magd hat und die acht Kinder selber wickeln und, und aufziehen muss. Bei Maria Anna, da war natürlich ein adeliger Haushalt und die hatten schon mehrere Dienstboten und ein Kindermädchen und so weiter. Also so schlecht hat sie es nicht getroffen und das sieht man an den Briefen von Leopold Mozart, wo herauskommt, dass sie 3 Stunden am Tag Klavier übt. Und das muss man mal schaffen in St. Gilgen im 18. Jahrhundert als Frau. Also das geht nur, wenn man Hilfe im Haushalt hat und mit den Kindern. Also sie dürfte wirklich weitergemacht haben mit ihrer Musik, auch in St. Gilgen, ihrer Wüste, wie sie später mal schreibt. Das ist aber übrigens ein bisschen ein literarischer Gemeinplatz der Romantik, so um 1800 oder der Literatur auch. Das kommt zum Beispiel auch bei der Jane Austen vor. Diese, ich bin in der Wüste und so weiter, ja. Also wie viel Liebe da dazwischen war, können wir nicht beurteilen. Offensichtlich haben sie doch ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Erstens haben sie 3 Kinder miteinander gezeugt. Zweitens, als Johann Baptist Berchtold von Sonnenburg starb, wurde Maria Anna krank. Das ist sehr oft ihre Reaktion auf so tragische Ereignisse, auch bei ihrer Mutter und so. Also sie dürfte ihn schon gemocht haben. Aber das können wir aus der Distanz nicht beurteilen. Ich habe sein Testament gelesen und da kommt er eigentlich relativ sympathisch rüber. Wirklich.
Wir sehen, viele Gerüchte, auch über die verhinderte große Liebe, halten den Quellen nicht stand. Zum Schluss wollen wir aber noch einen scharfen Blick auf die Beziehung zu einem anderen wichtigen Mann in ihrem Leben werfen, ihrem Bruder Wolfgang Amadeus.
Es sind ja die ganzen Mozart-Briefe erhalten. Und also die Briefe Wolfgang Mozarts und die Briefe Leopold Mozarts. Aber die Briefe, ihre Briefe sind nicht erhalten, genauso wie die Briefe der Mutter. Wir haben da nur immer so, gut, die Briefe der Mutter von der Frankreich-Reise. Da gibt es ein bisschen was, aber von den Frauen gibt es immer nur so kleine Nachschriften. Das liegt natürlich an ihr. Also es liegt an ihr, dass die Leopold Mozart und Wolfgang Mozart Briefe aufbewahrt sind, während die Männer haben offensichtlich ihre Briefe nicht aufbewahrt. Das ist natürlich sehr schade. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie sie sich gefühlt hätte. Ja, es schreibt Leopold Mozart einmal aus der Kindheit, die Nannerl hat von dem Buben nichts mehr zu leiden, weil sie so gut gespielt hat. Ja, sie wird schon manchmal drunter gelitten haben, dass ihr Bruder sie da so kompositorisch eben überflügelt hat und der große Star wurde. Das kann schon sein, aber an und für sich war ihr Verhältnis gut. sie war sehr lange, hat er ihr alle seine Kompositionen geschickt, auch die Klavierkonzerte. Er schreibt die in Wien ja für sich selber. Und dann kommen sie alle sofort nach Salzburg zum Abschreiben. Und wer spielt die da? Unter anderem Maria Anna Mozart natürlich. Die große Botschafterin Mozarts am Klavier war Maria Anna Mozart. Und es ist ja ihr musikalischer Nachlass auch erhalten in St. Peter. Und da sind ja die ganzen Klavierkonzerte, die authentischen Stimmen oder viele authentische Stimmen. Mhm. So aus der ersten Abschrift, die Leopold Mozart machen hat lassen. Mhm. Und teilweise auch die Solostimme hat sie selber abgeschrieben. Mhm. Und man kann das nachvollziehen in den Briefen, wo wir es nach St. Gilgen schickt und sie schreibt ab und schickt es dann wieder zurück, die Partitur und so weiter. Mhm. Ja.
Also können wir festhalten, Maria Anna Mozart hat eigentlich schon eine beachtenswerte musikalische Karriere hingelegt.
Eigentlich schon im 18. Jahrhundert, ja. Mhm. Ich meine, sie war nicht weltweit tätig natürlich, wie man es jetzt gewohnt ist, aber das war das 18. Jahrhundert. Mhm. Und sie war eine respektable Pianistin. Mhm. Und deshalb finde ich, man braucht sie nicht immer bemitleiden, ach nein, ihre Werke sind verloren und so. Das ist einfach, man muss wissenschaftlich ehrlich sein, das tut keiner Frau gut, wenn man ihr irgendwas, was weiß ich, sie hätte bei Mozartschen Werken mitkomponiert. Das warum? Und sie musste auch nicht komponieren. Sie durfte Pianistin sein, während wenn jemand komponiert hat und tolle Werke geschaffen hat, wie Fanny Hensel oder viele andere, dann soll man sich diese Werke bitte anhören, zumindest, ja. Und nicht verschweigen, dass es Komponistinnen gab oder so, ja.
Aber als Frau ihrer Zeit hat sie viel rausgeholt, was möglich war.
Ich finde schon, ja.
Und wenn sie 100 Jahre später geboren wäre, dann hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen.
Hätte anders ausgeschaut, obwohl im 19. Jahrhundert ist ja ein ziemlicher Backlash gekommen. Also nach so 1848 gegen die Komponistinnen und so und gegen die Frauen, die eben tätig waren und ja, musikalisch. Also ja, das 18. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert war für die Musikerinnen gar nicht so schlecht. Mhm. Also da gab es einige, die zum Beispiel die Franziska Lebrun, die große Primadonna, die selber komponiert hat und ja, Margarete Marchand, die Schülerin Maria Annas und Leopold Mozart, die auch Primadonna war. Das war ja die Schwägerin der Franziska Danzi-Lebrun, die hat ja auch komponiert und die war Kompositionsschülerin Leopold Mozart und er setzt sich sogar bei einem Verleger dafür ein, dass ihre Sonaten gedruckt werden. Mhm. Also der Leopold Mozart war für seine Zeit wirklich fortschrittlich und hat Frauen nicht am Fortkommen gehindert, soweit ich das beurteilen kann aus den Briefen.
Fazit: Maria Anna Mozart war definitiv keine tragische Randfigur. Sie war eine gefeierte Pianistin, leidenschaftliche Pädagogin, eine Frau mit Haltung, Bildung und Disziplin und vor allem eine Frau, die sich ihren Weg genommen hat, auch wenn dieser anders verlief als der ihres Bruders. Vielleicht war genau das ihre Größe, dass sie nicht versuchte, Mozart zu sein, sondern Maria Anna blieb. Und je genauer man hinsieht, desto klarer wird, die Geschichte der Mozarts ist auch eine Geschichte der starken Frauen. Maria Anna war ja nicht alleine. Rund um sie gab es Künstlerinnen, Lehrerinnen, Komponistinnen und einen Vater, der zumindest nach allem, was wir wissen, ihre Talente ernst genommen hat. Und damit sind wir am Ende dieser Folge über eine Frau, deren Geschichte mehr verdient als eine Fußnote im Leben ihres Bruders. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter auf unserer spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Bewertungen und Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.